Chlorgesänge.
Martina, mit wem sind wir denn heute schwimmen?
Wir sind heute mit jemandem schwimmen, mit dem wir nicht schwimmen gehen, weil sie wird uns einfach, jedenfalls mich, auf der Stelle abhängen. Und deswegen ist klar, dass wir nicht zusammen schwimmen gehen, sondern nur über Schwimmen reden. Wir sind nämlich heute mit einer Extremschwimmerin verabredet, mit Margit Schreiber.
Die mich auch abhängen würde. Also, aber darum geht es ja gar nicht, sondern...
Nö. Es geht um die Erfahrung, die Extremen.
Ich bin wirklich froh, dass es geklappt hat, weil wir hatten schon mal vor vielen, vielen Jahren mal telefoniert. Da warst du im Radio bei uns. Und das fand ich schon damals unglaublich beeindruckend. Da, worum es da ging, dazu kommen wir noch später, zu den ganzen Sachen, die du geschwommen bist. Und da dachte ich, wow, Wahnsinn und so. Und da bin ich total froh, dass wir jetzt mal hier auf einer Bank sitzen, denn wir sind ja nicht schwimmen. Wir sitzen wieder mal auf einer Bank, diesmal ohne Autos hoffentlich im Hintergrund, aber auch ohne Kneipe, dass wir mal hier uns darüber unterhalten können in aller Ruhe. Das finde ich super.
Genau, wir stellen uns einfach vor, um uns herum wäre ein Schwimmbad. Es ist auch eins zumindest in der Nähe, das können wir sagen. Aber eins, wo Margit wahrscheinlich eher selten schwimmen geht, nämlich das Stadtbad Spandau Nord, wo die Fläche und vor allen Dingen die Tiefe nicht wirklich zum langen Schwimmen taugt, aber trotzdem sehr schön ist. Aber immerhin, also wir sitzen in der Nähe eines Schwimmbads und freuen uns auf das Gespräch hier mit einer Extremschwimmerin.
Mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrey.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber lange her. Bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten, mal so ab und zu.
Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
Das haben wir vergangenes Jahr geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Margit Schreiber, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Ja, klar. Mit euch. Also, du hast ja die Erfahrungen mitgebracht, von denen wir natürlich auch total gern hören wollen. Das ist ja klar.
Ja, ich kann auch gerne berichten.
Unbedingt. Also erstmal heute, du warst heute schon schwimmen?
Ja, heute Morgen war ich schon schwimmen und ich gehe dann immer früh um 6 Uhr ins Forumbad. Das ist das Vereinsbad von Wasserfreunden Spandau 04.
Wie stelle ich mir das vor? Wenn jetzt Menschen 6 Uhr morgens schwimmen gehen, dann sagen sie, oh, dann schwimme ich so meine 1000, 2000 Meter, wenn es richtig gut läuft, 3. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, also ich habe 1,5 Stunden Zeit, weil ich mache das ja vor der Arbeit. Und ich schaffe dann so 4, 4,5, je nachdem, was Programm ist.
In 1,5 Stunden 4,5 Kilometer? Jeden Morgen?
Nein, nicht jeden Morgen, aber häufig, sehr häufig.
Schwimmst du ausschließlich Kraul oder machst du verschiedene Sachen?
Ich mache auch verschiedene Sachen. Ich schwimme auch Lagen und also ich will mal sagen, ich kann alle Lagen schwimmen.
Da haben wir keinen Zweifel.
Und es kommt immer ein bisschen drauf an. Sollte sich ein Trainingspartner zu mir gesellen, dann schwimme ich auch gerne mal mit ihm ein Programm. Und wenn eben nicht, dann schwimme ich überwiegend Kraul und dann eben zwischen den GA-Bereichen wird ein bisschen gependelt und dann ist das auch schön.
Ja, das ist jetzt beeindruckend auf jeden Fall, aber eigentlich ist das wahre Beeindruckende ja das, was jetzt schon ein bisschen ein paar Tage hinter dir liegt sozusagen, ja. Nämlich du bist den Ärmelkanal durchschwommen,
ja.
Und warst mit deiner Zeit, die du damals hattest, das waren 11 Stunden und 40 Minuten,
ja.
Damals die schnellste Frau Deutschlands, also
ja.
Mit ja. dieser Strecke.
Ja, das stimmt. Da war ich auch, als mir das dann so richtig bewusst wurde, war ich auch mega stolz drauf. Das war schon echt schön. Das war wirklich ein Erlebnis. Ärmelkanal war auch wirklich das beste Erlebnis,
aber ich
was ich
das,
so hatte.
Glaube ich, ja. Aber ich bin ja diejenige, die hier immer so skeptisch ist, was Freiwasser betrifft. Also wir haben so bisschen auch unsere Rollen, die wir nicht spielen, sondern es ist tatsächlich so. Ich bin die Beckenschwimmerin und Ute schwimmt sehr gerne auch im See oder im Meer oder so. Ich nicht so.
Ja.
Also ich tue es aber nicht gerne. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich wäre 11 Stunden 40 Minuten in einem Gewässer, was ja auch nicht unbedingt der Ärmelkanal ist, ja jetzt nicht unbedingt das klarste, schönste Südseegewässer. Das
Nein.
ist sehr befahren, es ist total
ja.
kalt,
ja.
es gibt Feuerquallen. Also es und, was ich gelesen habe, man darf ja nicht mit Neoprenanzug da
ja,
schwimmen.
Das ist richtig.
Man muss einen Badeanzug
ja.
anhaben und
ja.
eine Badekappe und eine Brille und ich glaube Ohrstöpsel darf man noch und mehr
ja.
darf man nicht.
Genau.
Also auch keine Flossen oder irgend
Nein.
sowas.
Nein.
Warum hast du dir überlegt, das will ich machen?
Also bei mir fing das ja an, nachdem ich aus dem Beckenschwimmen dann rausgewachsen bin. Also ich hatte da irgendwie keine Lust mehr drin, stundenlang zu warten für 100 Meter Kraul oder für 50 Meter Rücken. Das war mir irgendwie zu langweilig. Und dann bin ich zum Freiwasserschwimmen gekommen, habe da mal geguckt, was es da so alles gibt. Dann bin ich so die ersten Male so 1200 Meter geschwommen oder vielleicht auch
wo denn?
Also ich bin angefangen, im Straußsee zu schwimmen. Das ist ja ziemlich dicht bei Berlin und da kann man gut hinfahren. Der Straußsee, der ist sehr, sehr schön. Und da bin ich dann erst die kurzen Strecken und dann eben die 5 Kilometer. Das war die längste Strecke, die im Straußsee möglich war damals. Und ganz plötzlich gab es dann mal brandenburgische Landesmeisterschaften beim Schwimmen.
Plötzlich?
Ja, das
fielen vom Himmel.
Genau. Ja, sozusagen ja? Mir vor die Füße, weil das ist noch nie da gewesen. Und die bin ich dann geschwommen, das waren 10 Kilometer. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dachte, da muss doch jetzt noch was geben, ne? Das muss es doch geben. Und dann gab es deutsche Meisterschaften und quer durch Deutschland bin ich da gefahren zu den deutschen Meisterschaften und meistens bin ich dann die 5 Kilometer geschwommen. Das hat immer total Spaß gemacht. Ich bin gerne geschwommen und habe auch Spaß dran gehabt, mich mit den anderen zu duellieren, ja, sozusagen, ne? Das fand ich auch spannend, ne? Weil man ist ja nie gleich und die anderen auch nicht. Ja, und das war schon schön. Man hat da viele schöne Erfahrungen gesammelt. Aber irgendwann dachte ich dann, ja, das kann es auch nicht sein. Irgendwas muss jetzt noch kommen.
Okay.
Und da bin ich dann mit einem Kollegen, Schwimmkollegen ins Gespräch gekommen und der hat gesagt, na, schwimm doch mal den Kanal. Und da dachte ich, wie der Kanal? Hatte so gar keine Peilung davon und hatte in dem Jahr dann die Astrid von Linde kennengelernt. Die ist damals als Jüngste den Ärmelkanal geschwommen. Das müsste so 2004 oder 2005 gewesen sein und bin mit der dann ins Gespräch gekommen und die hat mir ganz viele tolle Sachen erzählt und ich gesagt, das will ich machen, das muss ich machen.
32 Kilometer.
Ja, Luftlinie.
Ja.
Und das sieht natürlich in der Realität alles ein bisschen anders aus, weil man hat ja Gezeiten und eine Tide, eine zusätzliche Tide und...
Und vieles mehr wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, also die Seen schwimmen, was du gesagt hast, das ist auch ganz toll. Aber der Ärmelkanal, Meer, es ist kalt, darauf muss man sich vorbereiten.
Ja.
Es ist eine sehr, sehr lange Zeit. Es gibt Schiffverkehr, du darfst das Boot nicht anfassen, das mit dir unterwegs ist. Ich weiß nicht, was da an Unrat vielleicht noch auch im Ärmelkanal schwimmt. An Paletten, Plastikplanen, keine Ahnung, hört man ja auch immer wieder. Und Orientierung, das sind ja Sachen... Ich will dem Strauß dir nicht zu nahe treten, das ist bestimmt toll, aber das sind ja ganz andere Kaliber.
Das ist ganz anders.
Also wie bereitest du dich da vor oder wie hast du dir gedacht, wie gehe ich das an? Also vor allem fangen wir mal an mit der Temperatur, das kann ich mir auch schon sehr schwer.
Also
duschst du nur kalt oder?
Ja. Nein, ich bin zu jeder Jahreszeit schwimmen gewesen und wenn das Wasser keine begehbare Oberfläche mehr hat, dann wurde es aufgehackt. Und dann sind wir da reingegangen.
Okay.
Ja, dann haben wir auf die Eisfläche...
Immer ohne Neopren.
Natürlich, nackig. Nackig.
Nackig. Okay.
Und dann haben wir auf die Eisfläche, die noch stand, haben wir dann unsere Thermoskanne und unseren Teebecher hingestellt und haben da mit Mütze drin gesessen und den Leuten am Strand gewunken. Das war voll lustig. Aber so versucht man halt, die Kälte ein bisschen zu üben und sobald das Wasser dann eben wieder schwimmbar war, wurde weiter geschwommen. Und da Salzwasser ja ein bisschen anders ist als Süßwasser, sind wir dann ganz viel an die Ostsee gefahren. Mein Mann hat dann so ein Kanuboot gekauft und der hat mich dann begleitet und ich bin dann gegen die Welle, mit der Welle, Welle rückwärts und so weiter geschwommen.
Also richtig üben, richtig
üben
mit dem Wasser.
Genau, genau. Das musste ja sein, was passiert, wenn mich das überschwappt und so. Da sind wir ganz bewusst drauf eingegangen, dass mir das passiert, dass die Welle überschwappt.
Ich weiß nicht, ob du, wenn du da so durchschwimmst, ob du mitbekommst, wie weit du bist, weil ich es mir auch vorstellen kann, dass man manchmal gegen Wellen anschwimmt, man kommt aber kaum vom Fleck. Das muss man ja erstmal psychisch verkraften, dass man jetzt hier Stunden unterwegs ist und vielleicht klappt das gar nicht so gut. Es ist ja nicht zu vergleichen mit einem See, wo man ganz gut vorankommt.
Ja, das ist richtig. Und am Anfang, als ich losgeschwommen bin beim Ärmelkanal, da habe ich den Frankreich gesehen, da war noch der Leuchtturm so winzig klein, dass man ihn gerade so sehen konnte. Und ich habe schon gemerkt, dass so mehr ich in die Mitte kam, also in die Fahrrinne, dass der Leuchtturm größer wurde. Ne?
Mhm.
Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwie abgetrieben wurde von den Gezeiten, weil der Leuchtturm immer weiter nach links verschwand.
Oh, Okay.
Und ja, das merkt man schon, ne? Man merkt das. Und ich habe es aber dann geschafft, in Frankreich zu landen, bevor die nächste Tide gewechselt hat. Ah, okay. Ne? Also ich bin dann rangekommen. Ich bin zwar ein Stück weit weg von dem Leuchtturm, was eigentlich das Ziel war, aber ich bin angekommen.
Ich würde noch mal eine Frage zur Vorbereitung stellen wollen, bevor wir zum eigentlichen Schwimmen kommen, weil da habe ich auch 1000 Fragen zu. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit hier den Berlin-Marathon und von Läufern weiß man, die müssen Brustwarzen abkleben und sich hier eincremen und so weiter und so weiter. Das muss man beim Schwimmen auch, ja?
Ja.
Weil, das hätte ich gar nicht gedacht, im Wasser ist doch im Wasser und trotzdem muss man irgendwie Vorsorge treffen, dass man sich nicht wund reibt und solche Geschichten.
Ja, genau. Und ich habe da eine Mischung aus der Apotheke mir geben lassen, aus Lanolin und Paraffin. Ich bin darauf gekommen, weil Vaseline, was die meisten, ja, oder Melkfett, die meisten benutzen, das schließt Salzkristalle ein. Und dann fängt es an zu scheuern. Und dann fängt es an zu scheuern. Und das ist vielleicht auf dem Rücken nicht ganz so dramatisch, aber am Hals, wo man dann eben auch mit dem Gesicht an der Schulter mal vorbeischabt oder unter den Armen oder so, ist das schon sehr eklig, wenn das dann auf einmal anfängt zu scheuern und aufgescheuert ist, wund ist.
Das tut dann auch richtig
das
weh.
Das tut
ne?
weh, genau.
Was
genau.
sind denn so neuralgische Stellen dann, wo es wund werden könnte oder die man besonders gut vorher eincremen muss?
Na, unterm Arm, ne? Mhm. Also die Armbereiche und auch so da, wo der Badeanzug sitzt, so in der Brustregion, ne? Da sollte man schon das einschmieren. Also was man vorsichtig machen sollte, das sind Gesicht schon einschmieren, aber ganz vorsichtig, weil die Brille sitzt uns nicht.
Ah, ja, klar.
Und die Badekappe auch nicht. Mhm. Da muss man halt wirklich vorsichtig sein. Aber ansonsten richtig schön Fett einschmieren und wenn man sich selber einschmieren muss, Handschuh anziehen.
Ja,
mit,
klar,
mit schmierigen Händen geht das nicht ins Wasser.
Greifst du das Wasser dann auch
ja,
nicht
ja.
mehr wahrscheinlich.
Das, genau, so ist
glitscht,
es.
Du glitscht am Wasser ab
ja,
sozusagen.
Ja, ein Widerstand.
Ja, da ist, das ist wie Schwimmen in Seife.
Und dann schwimmst du los. Und siehst du dann was? Also siehst du was beim Schwimmen, wenn man so durch den, ich bleib mal beim Ärmelkanal, ich stelle mir den sehr dunkel vor und nicht besonders klar.
Also ich bin, das ist so, ich schwimme eigentlich immer mit dem Blick nach vorne. Ich gucke immer auf meine Hände. Ich gucke nicht nach unten. Ich weiß ja nicht, was ich da sehe. Das interessiert mich auch gar nicht.
Ach, das ist ja interessant.
Ich gucke nach vorne. Ich
gucke
immer auf meine Hände.
Hat man ja aber eigentlich mehr Widerstand, wenn man nach vorne guckt, oder? Also wenn man den Kopf nach unten nimmt, hat man ein bisschen weniger Widerstand.
Ja, mir hat man mal gesagt, alles, was im Wasser ist, bremst. Und wenn ich den Kopf in den Nacken nehme und nach vorne gucke, also die Wasserkante ist dann oberhalb der Brille, also nicht ganz der Kopf im Wasser. Und damit bin ich eigentlich immer gut zurechtgekommen. So schwimme ich heute noch.
Wir haben den Eindruck, dass
so schwimme ich heute noch. Und dann hat man halt den Blick vorrangig auf sein Begleitboot. Wenn da von Anweisungen kommen, schwimm weiter rechts, schwimm weiter links oder wirst jetzt verpflegt oder so, da achtet man ja dann drauf.
Verpflegt, auch ein gutes Stichwort. Man schwimmt und isst und trinkt. Wie geht das?
Na, ich hatte so einen 6er-Träger für Flaschen umgebaut. Da habe ich den Griff abgenommen und wir haben eine lange Stange, so eine Teleskopstange vom Fensterputzen da dran geschraubt. Also alles so ein bisschen mit Umbau. Und dann wurde mir ins Wasser dieser 6er-Träger reingegeben mit Flasche, mit einem Becher und irgendwas, Banane oder Gummibärchen oder was auch immer gerade dran war. Und dann ging das. Möglichst schnell musste das verzehrt werden, weil jede Minute, die man anhält, wirfen einen, schon so guten Kilometer zurück. Also das ist schon...
Allein schon durch die Strömung
sozusagen. Ja, genau, genau. Also möglichst schnell. Sekunden machen sich da gut.
Oh Gott, okay. Und es müssen besondere Gummibärchen sein, habe ich gesehen.
Ich habe welche gehabt, die ohne Gelatine waren, weil die kleben besser am Gaumen. Die kann man dann während des Schwimmens weiter lutschen sozusagen. Aber da hat jeder andere Vorlieben. Das habe ich so gemacht.
Das mischt sich aber auch dann ein bisschen mit Salzwasser, oder?
Ja, aber Salzwasser schmeckt dann nicht mehr ganz so .
Ach so.
Schmeckt dann schon ein bisschen besser.
Ja, das ist ein gutes Stichwort mit dem Salzwasser, weil wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir irgendwie über das Extremschwimmen, aber nur über das Schwimmen geredet haben, selber nie gemacht. Und da habe ich erzählt, dass ich gelesen habe, dass wenn so Leute unterwegs sind, gerade die so diese Ocean 7 machen oder was weiß ich was, dass die von diesem Salzwasser zwischendurch auch brechen müssen. Halt. Ja. Das ist so, ja?
Ja, das ist so.
Und dann geht es einfach weiter danach, dann wird man gebrochen.
Ja.
Dann windet man sich, dann hat man einen Krampf irgendwie, muss das ausbrechen.
Das ist so eine Reiz, ein kurzer Reiz und dann geht es weiter.
Okay. Ja, dann geht es weiter und im Idealfall kann man was Neues zufügen. Mhm. Also Zwieback macht sich dann ganz gut oder schwarzer Tee oder sowas, was denn das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Und dann geht es weiter.
Und dann geht's weiter. Also so richtig, also man sieht nicht wirklich was. Dann kommt man noch an so ein paar Feuerquallen vorbei, die ja wahrscheinlich auch nicht angenehm sind. Dann bricht man zwischendurch. Das klingt jetzt nicht wirklich verlockend.
Ja, aber es kann halt sein, es muss nicht sein. Okay. Das ist keine Garantie dafür, dass ich erbrechen muss oder dass ich eine Feuerquelle treffe.
Ich habe gelesen, du kannst sogar schlafen beim Schwimmen.
Ja, das ist mir mal passiert beim 24-Stunden-Schwimmen. Da ist mir das mal passiert, in der Tat, ja. Da bin ich wirklich so, wie beim Autofahren, Sekundenschlaf, kennt man ja oder hat man schon mal gehört. Und so ist mir das auch passiert. Und dann bin ich mit dem Armzug gegen die Wand geschlagen und dann dachte ich, oh.
Das war im Becken dann.
Das war im Becken.
Also im Meer bist du noch nicht eingeschlafen.
Nein, das wäre ja auch dann, oh Gott, ist das Frankreich oder ist das jetzt hier Spanien?
Ja, du bist ja nicht allein, aber.
Nein, aber das ist schon.
Ja, aber bei den Leuten, die jetzt wirklich so 16 oder hier diese, wie heißt sie, Diana Knight, die ist ja, ich weiß nicht, wie viel, 16 Stunden oder 30 Stunden oder ewig
die
lang.
Die nach Kuba oder?
Ja, genau, die nach Kuba geschwommen ist. Ewigkeiten, da muss man doch zwischendurch schlafen, das kann man doch gar nicht. Nein,
doch, das geht. Also man muss immer wieder von seinem Team angesprochen werden, nach der Telefonnummer, nach dem Geburtsdatum und immer gucken, ob man noch ansprechbar ist, ne? Ob das noch klappt. Denn das Team hat ja dafür dann die Verantwortung, dass ich da auch heile drüben ankomme.
Also eigentlich ist es eine Teamleistung auch.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist, also ohne Team geht das gar, also aus meiner Sicht gar nicht bis... Mhm. Vielleicht gerade so.
Das habe ich auch öfter schon mal gehört, dass auch vor allem das gute Team funktionieren muss, weil wenn Absprachen nicht klappen und auch mit dem Essen das nicht funktioniert oder vielleicht derjenige, der auf dem Boot ist, schon weiß, okay, auch wenn sie oder er jetzt gar nichts will, aber eigentlich sollten sie jetzt, und dass man so ein bisschen auch richtige Betreuung hat, dass man quasi schon antizipiert, was ist denn als nächstes dran, das kann ich mir schon vorstellen.
Genau. Da wird auch das Essen ein bisschen koordiniert und die Getränke und so, dass alles eben passt. Im Prinzip. Ne? Das müssen die eben vom Boot.
Nun bist du auch danach durch die Straße von Gibraltar geschwommen?
Ja, das war danach. Das war 2 Jahre später.
Mhm. War es da wärmer? Stellt man sich so vor.
Also am Ufer war es genauso kalt wie der Ärmelkanal und in der Mitte war es wärmer.
Mhm. Wie viel Grad sprechen wir jetzt so ungefähr?
Na, das waren so 3 Grad, vielleicht 4.
Was?
Was es in Gibraltar wärmer war.
Ah, okay. Also nicht die Wassertemperatur war 3-4 Grad, sondern es war in Gibraltar 3-4 Grad wärmer.
Ja,
okay.
Genau.
Also
genau.
22 Grad oder so?
Ja, 20.
20.
Und im Ärmelkanal hatte ich 16 Grad.
16. Mh.
Ja, das war schon kalt.
Mhm. Sehr kalt, ohne Neopren und alles.
Was war jetzt der Unterschied? Ich meine, es ist ein bisschen kürzer, glaube ich. Also allein von der Entfernung vom Festland zum Festland.
Ja.
Aber was war die andere
Herausforderung? Also beim Ärmelkanal ist die Luftlinie 34 Kilometer, da bin ich 42 geschwommen. Mhm. Und in der Straße von Gibraltar ist die Luftlinie 21 und ich bin irgendwie etwas über 30 geschwommen.
Einfach wegen des Hin und Her und der Strömung und so weiter?
Na, wegen der Strömung, aber da ist es ja so in Gibraltar, dass die Strömung nur vom Atlantik ins Mittelmeer geht. Da wird man ja nur in eine Richtung getrieben.
Mhm.
Also man muss...
Ah, okay, dann schwimmst du so.
Ja, das ist im Ärmelkanal anders. Da gibt es ja die Gezeiten. Mhm. Da geht es ja 6 Stunden in die eine Richtung und 6 Stunden in die andere Richtung.
Trotzdem, ich habe den Erfahrungsbericht oder so einen kurzen Bericht, den du darüber geschrieben hast, gelesen. Und auch da hatte ich nicht so das Gefühl, also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, geile Sache, das mache ich auch. Ja, also ich ja sowieso nicht, aber auch sonst. Weil es war irgendwie so... Ich glaube, du hattest geschrieben, den ersten Kilometer musstest du dich überhaupt orientieren und dann wurdest du hin und her geworfen und eigentlich dann, war es irgendwie auch mal zwischendurch schwierig mit dem Essen. Ich weiß nicht, der Bericht ist ja schon ein paar Jahre alter.
Ja.
Und dann dachte ich, okay, also, der Benefit ist dann sozusagen einzig und allein, ich habe es geschafft und es überwunden, weil der Weg ist nicht das Ziel, oder doch?
Ja, doch. Doch, das ist schon ein tolles Erlebnis, wenn man das macht. Und das hat auch Spaß gemacht und das ist cool, das war schön. Und ich habe mich auch gefreut, wenn ich drüben angekommen bin, bei beiden Events und so, das ist schon schön.
Okay, also ich habe auch, du hast dem Tagesspiegel mal ein Interview gegeben, da hast du gesagt, im Wasser bin ich mein eigener Herr, das sei das Schöne.
Ja, genau.
Aber wenn ich den Erfahrungsbericht gelesen habe, dann hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass du dein eigener Herr bist, sondern dass er da ganz viel an dir sozusagen auch zieht, so ein bisschen und zerrt, also der Wind und die Strömung und das Wasser und so weiter. Das hat man ja, man hat ja nicht wirklich Kontrolle, oder doch?
Ach doch, das trainierst du doch.
Okay.
Das trainierst du, wenn du halt immer im Wasser bist. Und ich bin im Wasser in meinem Wohnzimmer. Also das ist einfach mein Zuhause. Und ich kann gut drauf reagieren, wenn jetzt eine Strömung ist. Dass ich eben auch nicht Angst kriege oder ich weiß, was ich mache, wenn ich einen Krampf kriege.
Was machst du?
Passiert mir selten. Also entweder geht es mit Ausschütteln oder wenn es eben gar nicht geht, muss man eben mal auf dem Rücken liegen, ne? Und dann eben so den altdeutschen Rückenbeinschlag machen, damit sich das alles wieder ein bisschen lockert.
Den hatten wir auch schon mal besprochen.
Genau. Ja. Ja.
Ich glaube, dass also irgendwas muss, es muss ja was sein. Ich glaube, wenn man solche extremen Sachen macht, das Ziel zu sagen, ich will es dann gemacht haben, ich kann mir vorstellen, das reicht nicht. Du musst während dieser vielen Stunden musst du ja etwas daraus ziehen. Deswegen wäre für mich die Frage, und ich erinnere mich daran, als wir damals, also vor Jahren mal im Radio drüber sprachen, da hattest du sowas gesagt wie, ich liebe dieses Gefühl, wenn das Wasser meinen Körper umschmeichelt.
Ja,
das hat sich jetzt so, hört sich jetzt für Menschen ein bisschen
Okay.
Na gut, aber wenn man jetzt diese ganzen Längen und so weiter bedenkt, wenn wir jetzt das bei 1000 Metern machen, okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht. Deswegen, was empfindest du? Vielleicht mal, wahrscheinlich kann man gar nicht sagen, was mir durch den Kopf geht, sondern was empfindest du, wenn du jetzt dann, du bist draußen, du schwimmst weiter raus, du weißt, es werden Probleme auftauchen, du wirst aber auch wissen, dann kommen Probleme, dann kriege ich die Probleme in den Griff. Das kann einem ja auch was geben.
Ja.
Aber was fühlst du, wenn du da draußen bist? Also mitten, wir sind jetzt mitten zwischen den beiden, zwischen Großbritannien und Frankreich, mitten auf dem Meer. Ein paar Stunden sind vorbei, ein paar Stunden kommen noch.
Das ist ein Gefühl von Freiheit. Von unendlicher Freiheit. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht sehen das andere so, die Wüste durchlaufen. Das ist irgendwie schön. Das ist schön. Und der eigentliche Augenblick, den man dann erlebt, das ist der Zieleinlauf. Das sind 30 Sekunden Zieleinlauf im Stadion, am Ufer, irgendwo, wo jeder Sport endet. Und diese Minuten, diese Sekunden, das ist das, wofür man das macht.
Wenn man in den Endorphinen badet, ja genau.
Ja, das kann man nicht beschreiben, das muss man einfach erlebt haben.
Und Angst spielt gar keine Rolle, ja, weil es ist ja auch doch immer mal wieder so, dass auch Schwimmer, auch so Extremschwimmer und Schwimmer, also verunglücken oder verschwinden, nicht wieder auftauchen, all solche Sachen passieren, ja.
Ja.
Denkt man aber nicht drüber nach.
Da denkt man nicht so wirklich drüber nach. Also wir sind immer so vorsorglich, dass wir haben ein Knicklicht am Badeanzug, das wird dann in der Dämmerung angemacht und so, dass man, auch wenn es mal wirklich absinkt, dass man sofort hinterher springen kann und genau weiß, wo derjenige ist, ne? Und ansonsten eben halt die Abfragen immer nach dem Geburtsdatum, nach der Telefonnummer oder so, ne? Dass man eben weiß, der andere ist noch ansprechbar, der ist noch bei der Sache dabei. Und ja, man denkt nicht darüber nach. Also mein Mann hat mir nach Gibraltar erzählt, was da gerade alles für Fische und nein, das möchte ich gar nicht wissen.
Wale.
Ja, ja, genau. Da waren Schweinswale. Okay, die tun nichts, aber treffen möchte ich sie trotzdem nicht. Und ja, also die Orcas sind gerade durchgezogen. Die sind gerade die letzten abgezogen, bevor ich damals gestartet bin. Also ja, brauche ich nicht. Muss ich auch nicht wissen.
Okay. Also gab es möglicherweise Situationen, die hätten gefährlich werden können, aber du hast es gar nicht mitbekommen. Oder gab es auch schon mal was, wo du sagst, Mensch, das war aber schon eine Sache, die war brenzlig. Irgendwelche Situationen?
Also das hatte ich noch nicht. Mhm. Aber ganz ungefährlich ist es halt nicht, wenn man irgendwie so Seegras mit irgendwelchen Holzpaletten oder sowas trifft oder irgendwelche Netze darin sind. Mhm. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Und dafür ist das Team halt auch da, dass die von oben gucken. Die sehen das ja immer ein bisschen weiter, dass die halt dann sagen, schon weiter rechts, da kommt was oder so. Ne? Und das haben sie auch gemacht. Das haben sie auch gemacht. Das hatte ich auch im Kanal.
Du hast ja vorhin schon mal gesagt, wie du schwimmst. Und du hast ja Schwimmen ja quasi selber beigebracht. So habe ich das jedenfalls nicht. Stimmt das? So kein Trainer. Also du hast zumindest keinen Trainer gehabt, der dich dann gecoacht hat und begleitet hat. Und was ich auch wirklich beeindruckend finde, du machst das, hast es lange gemacht, weil seit wie vielen Jahren machst du das jetzt?
Also mein Papa hat mich mit 4 Jahren ins Wasser geschmissen.
Und seitdem so ungefähr.
Und seitdem ist das klar.
Gehst du täglich und ganz viel schwimmen und in diesen Hochzeiten mit Durchschwimmen von Gibraltar und ähnlichem ja wirklich auch lange.
Ja.
Und gleichzeitig warst du dann doch eine ganze Zeit lang auch alleinerziehend. Ich stelle mir das mal so vor, wie kriegt man das hin? Also weil das ist ja ein Sport, der wirklich auch viel Zeit in Anspruch nimmt, vor allem wenn man lange schwimmt.
Ja, natürlich.
Und das Kind und berufstätig bist du auch halt. Ja.
Ja.
Aber du wolltest es und dann hast du es hingekriegt. Oder hast
natürlich.
Du das Kind mitgenommen oder
natürlich.
Wie hast du es gemacht?
Auch. Ich habe also meine Tochter auch mitgenommen, gerade in den frühen Anfangsjahren. Da hat sie dann im Babywipper in der Schwimmhalle gesessen und weil es ein bisschen größer war, hat sie dann Malbücher gekriegt.
Und irgendwann hat sie selber schwimmen gelernt.
Genau. Genau. Und dann ist es einfach so, Mütter sind die besten Manager. Ist einfach so. Die kriegen das immer hin.
Wenn du sagst, du schwimmst jetzt noch 4,5 Kilometer am Morgen, wie viel bist du damals dann geschwommen, so in der Hochphase des Trainings?
Ja, also auch so ungefähr, weil 1,5 Stunden mehr war immer nicht. In der Halle sowieso nicht, weil dann kamen die nächsten Gruppen. Draußen wäre mehr möglich gewesen, aber das habe ich dann meistens am Wochenende gemacht. Also wenn ich länger schwimmen wollte, war das am Wochenende. Das mache ich heute auch noch so. Wenn ich länger schwimmen will oder muss, dann ist das am Wochenende.
Ärmelkanal und Straße von Gibraltar sind ja schon zwei von diesen Ocean 7.
Ja.
Hattest du mal einen Gedanken daran verwendet, ob du dann noch weitere Querungen machst?
Ja, natürlich. Das hat, glaube ich, jeder im Kopf.
Mhm.
Und ich hätte das auch gemacht, aber das ist so ein bisschen finanziell daran gescheitert. Weil ich habe
ist das so teuer?
Ja, ich habe für den Ärmelkanal mit Quali und mit allem drum und dran, mit ein paar Tagen vorher da sein und auf den Slot warten und so weiter, was eben alles dazu gehört, habe ich 10.000 Euro bezahlt. Und das ist einfach mal viel, viel, viel Geld.
Ja, klar.
Und Gibraltar war unwesentlich günstiger. Also
ist das der Grund, warum dann doch eben doch diese einige Extremschwimmer versuchen ja auch quasi oder machen ja auch über was aus ihren Geschichten, schreiben Bücher, versuchen so Geld.
Ja.
Einfach
Sponsor,
auch um dieses Geld, Sponsoren,
um
dieses Geld zusammenzukriegen.
Genau,
halt.
Genau.
Und
gab
es da keine, also ich meine, du warst ja immerhin sehr schnell durch den Ärmelkanal durch, kommen dann keine Leute und sagen, hey cool, das war super, sollen wir dich nicht unter Vertrag nehmen? Oder
so ist Deutschland nicht gepolt.
Ah, okay.
Also in Japan werden Kanalschwimmer mit einem Feuerwerk am Flughafen empfangen.
Oh.
In Deutschland interessiert das niemanden. Niemanden. In Deutschland zählen nur olympische Medaillen.
Nächstes Mal sagst du Bescheid, wir kommen.
Ja, okay.
Unbedingt. Das ist ja jetzt auch schon, weil du sagst, nächstes Mal ist ja schon auch ein paar Jahre her. Also 2007 war das, glaube ich, mit dem Ärmelkanal, genau. Und 2010 die Geschichte mit Gibraltar.
Genau.
Wie aktiv, also jetzt abgesehen von diesem morgendlichen Schwimmen, machst du noch immer irgendwelche größeren Wettkämpfe oder Durchschwimmaktionen oder wie es nennen soll?
Querungen.
Querungen, genau.
Querungen. Nein, also die Querungen, also das Schwimmen generell, das ist ein bisschen zurückgefahren, nachdem ich mit meinem Mann dann auch zusammen eine Wohnung bewohnt habe.
Aber auch sehr sportlich ist.
Ja, auf jeden Fall, ne? Und dann hatten wir überlegt, wie wir das jetzt gelöst kriegen. Ich bin immer ins Schwimmbad gefahren oder in den See und er ist immer aufs Fahrrad. Und wir haben außer den Frühstückstisch und das Bett nichts mehr Gemeinsames gehabt. Er sagt, das geht nicht, das ist doof. Also wir müssen entweder was Gemeinsames Neues suchen oder ich zum Triathlon oder er zum Schwimmen. Und dann hatten wir überlegt, dass ich vielleicht erstmal ein Fahrrad kriege, was ja nicht zwingend den Triathlon auslöst.
Genau.
Es hätte ja auch jetzt Fahrradfahren sein können.
Mhm.
Aber es war dann doch so, dass ich noch ein bisschen schwimme und
Er auch mitschwimmt.
Und er mitschwimmt und wir zusammen den Triathlon machen. Und da sind wir mittlerweile beide im Ultra-Triathlon unterwegs.
Boah, echt immer noch so aktiv. Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, weil das ist leichter als eine olympische Distanz.
Ist nicht so hektisch?
Ja. Ich kann da auch mal schlafen bei und kann da meine Suppe ganz gemütlich essen und frühstücken.
Mhm. Okay. Ultra ist jetzt noch mehr als Ironman?
Ja.
Wie viel ist denn das?
ab doppelter Distanz.
Okay.
Also das wären dann, die doppelte Distanz ist dann 7,6 Schwimmen, 360 Rad und 84 Laufen.
Ja.
Ich mache ein fassungsloses Gesicht, nur um sozusagen zu verdeutlichen, wie ich gucke gerade und warum Ute so lacht. Aber es ist wirklich unfassbar. Ich finde es auch deswegen nochmal ganz interessant, weil du hast ja deinen Mann kennengelernt, weil er die Schwäche vieler Triathleten hatte, nämlich das Schwimmen war jetzt nicht so ganz so doll ausgeprägt.
Ja.
So.
Ja.
Was sind deine Schwäche bei diesen drei Disziplinen?
Das Laufen.
Du sagen? Das Laufen.
Das Laufen.
Obwohl du eigentlich auch immer viel gelaufen bist. Ja.
Ja, das ist aber das, wo ich meine größten Schwächen habe.
Okay.
Ja, das ist einfach so. Man hat, also auf dem Rad bin ich mittlerweile angekommen. Das ist auch wie mein Zuhause und ich liebe meinen Trilenker und damit kann ich unendlich fahren. Das geht wunderbar. Aber Laufen, das ist immer irgendwie, ja, es ist dabei und ich kann ja auch laufen. Also es ist ja auch in Ordnung. Aber
eben nicht so leidenschaftlich wie Schwimmen und Radfahren.
Ja.
So kann man sagen.
Ja,
ja.
Genau.
Ja, ich würde dann gerne auch nochmal eine andere Frage stellen, weil ich meine, die Menschen, die uns zuhören, sehen dich ja nicht. Ja?
Ja.
Und in dieser Folge, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, über das Extremschwimmen und so, da haben wir festgestellt, viele Extremschwimmer sind auch ein bisschen dicker, weil es auch gut ist, so mit dem Fett und so, wenn man so lange im Wasser ist und da schwimmt, dass man nicht zu dünn ist, weil sonst friert man auch so schnell.
Genau.
Das bist du ja nun ganz und gar nicht. Du bist ja eine sehr zierliche Person halt. Ja,
ja, danke.
Wo man irgendwie denkt, also wo ich denken würde, Gott, da friert man doch, da fängt man doch schon sehr, ist aber nicht so.
Nö. Das ist dieses Unterhautfettgewebe, also das ist nicht das Fressfett, sondern eben das Unterhautfettgewebe. Und das haben also Schwimmer oder die vom Schwimmen kommen immer besser ausgeprägt als andere Sportler.
Also es ist nicht so, dass man von, also es stimmt, wir haben ja auch immer über dieses Unterhautfettgewebe, wie lange man so im kalten Wasser überlebt.
Genau.
Also ich dachte immer, das wäre dieses braune Fett sozusagen.
Genau.
Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen auch genetisch bedingt. Das kann man sich aber auch antrainieren.
Ja, ja.
Ach.
Ja, schon genau, halt mehr im kalten Wasser, Martina.
Genau, Eisbaden.
Ja, wenn du öfter unter die kalte Dusche gehst, gehe ich öfter im kalten Wasser schwimmen. Deal.
Genau. Ich dusche nicht gerne kalt.
Ja, okay. Nee, kaltes Wasser. Ich habe da wirklich noch so ein Nachfrieren immer noch hinterher. Okay. Aber vielleicht, wenn man das öfter macht. Na gut, ich denke darüber nach. Aber wir wollten ja eigentlich über dich und deine Sachen sprechen.
Dann wäre das auch mal geklärt, ja, wunderbar.
Ja.
Also man kann das braune Fett trainieren, ja.
Ja. Ja, und Schwimmen in der Halle geht ja auch immer, ne? Also das ist ja immer möglich und das ist ja eigentlich auch warmes Wasser, bis auf bei uns, da ist es immer kalt, aber ist ja auch egal, wir trainieren ja damit.
Da ist auch Halle und draußen, ne?
Halle und draußen, genau.
Und was heißt immer kalt? Wie kalt ist
das? Naja, wir haben jetzt zu Beginn der Saison im Freibad 20 Grad gehabt. Und das ist schon frisch.
Das ist, ne?
Das ist frisch. Also wir dürfen dort Neo anziehen und ich habe so ein Swimskin, also ganz dünn, aber es hilft ungemein, bringt ungefähr so 2-3 Grad.
Also, was aber dann du immer noch dann tatsächlich mit Neo, ja?
Nein, mit dem Swimskin.
Ja, oder mit diesem, mit so einem.
Mit Neo. Anzug. Neo hat ja ab 0,5 aufwärts und der ist wirklich ganz dünn. Das ist wirklich bloß so eine ganz dünne Haut sozusagen.
Aber lang, du auskühlst dann wahrscheinlich,
genau,
ne, im Oberkörper.
Genau. Vor allen Dingen dann auch so um Po, Niere und so, ne, das
gibt es noch ein bisschen, Ziele, wo du sagst so, das will ich doch noch mal erreichen, oder ich meine, du hast ja unfassbar viel erreicht. Ich meine,
das mache ich nochmal.
Das mache ich entweder, ja, auch das wäre möglich, schwimmerisch oder jetzt auch, also sportlich, sagen wir mal so.
Also ich schwimme im Moment noch sehr gerne die 100x100. Das mag ich total gerne.
Mhm.
Das machen wir einmal im Jahr vom Verein, meistens zwischen Weihnachten und Neujahr. Und Anfang des Jahres mache ich es noch im Braunschweig. Das ist im Braunschweig. Das mache ich total gerne.
Wie lange dauert das dann so?
Grob? 3 Stunden 45.
Und man schwimmt dann Lagen oder sind es, ist, kann man egal, ist egal.
Ist egal, welche Schwimmart, und dann geht man, also die Abgangszeit ist für mich 2 Minuten 15 und dann geht immer wieder der neue Start los.
Ah, okay.
Immer eins geht weiter und da gibt es eine festgelegte Pause von dem Veranstalter und dann geht es eben weiter.
Ich bin sprachlos und schwer beeindruckt, Ute.
Und das macht auch total Spaß, es ist eine tolle Mannschaft da immer, man lernt da tolle Leute kennen, das ist echt schön. Und als großes Ziel möchte ich mir noch mal vornehmen, 10-mal die Langdistanz in der Continuous-Variante.
Die Langdistanz war noch mal wie?
Eine Langdistanz ist 3,8, 180 Radfahren und 42 Laufen. Und das würde ich mir in der Continuous-Variante, also sind das dann 38.800, 420 wünschen.
Ich habe mal einen kennengelernt, Marcel Heinig, der das
geschafft
gemacht hat,
hat
auch irgendwie Weltmeister geworden ist. Mhm. Der ist ganz normal.
Okay. Also, ja, erstaunlich. Ganz, ja, du bist ja auch mal, das ist ja auch ganz normal.
Das ist schon krass.
Apropos ganz normal.
Kommt ja auch zum Flughafen, wenn ihr das gemacht habt.
Was nicht so normal ist, auch interessant, es ist ein Tunnel nach dir benannt worden.
Ja.
Wie ist das denn gekommen?
Also das hat damals der Stadtrat, der Herr Röding, für mich organisiert.
Spandau,
genau. Da wurde der Fernwärmetunnel hier von Pichelsdorf. Da wurde der Fernwärmetunnel gelegt und eröffnet und der sollte dann einen Namen kriegen. Mhm. Und er hat gesagt, ich kann keine Anerkennung finanzieller Art ermöglichen oder sonst irgendwas, aber...
Für dein Schwimmen.
Ja, aber ich kriege einen Tunnel.
Super.
Ich sage, naja, wenn es denn so ist, dann kriege ich einen Tunnel. Und dann war ich mit dem damaligen Bürgermeister, mit dem Herrn Birkholz, waren wir da zur Tunneleröffnung. Und das war
Tunneltaufe, super. Ja.
Genau, das war mega spannend. Da musste ich dann auch eine Sektflasche gegenschmeißen und musste unterschreiben für die Patin, für den Tunnel und so. Ne? Das war schon spannend. War schön. War
also
ein tolles Erlebnis.
Wenigstens ein Tunnel, wenn schon keine Ruhm und Ehre und keine Begrüßung am Flughafen und so. Was ja wirklich, ja, es ist echt, ja, schade.
Ja,
aber wir sind Fans. Also ich bin total beeindruckt.
Absolut, ich auch. Also wenn das da nochmal passiert, dann kommen wir vorbei und feuern dich an.
Ja, okay, das wäre dann in Colmar 2025. Das ist Frankreich.
Ja.
Colmar ist doch ganz schön.
Da gibt es auch ein schönes Hotel, da kann man gut unterkommen. Mhm. Das ist da echt schön.
Warum nicht?
Da gibt es auch tolle Weinberge und eine super Altstadt. Und Colmar ist einfach, Colmar ist echt schön.
Eine Sache noch, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ist es richtig, dass auf deinem Startblock, wenn du schwimmst, immer ein kleiner Hai ist?
Ja.
Warum?
Keine Ahnung. Ich habe den mal geschenkt gekriegt und seitdem steht der immer auf dem Startblock. Der steht da immer. Mein erstes Entchen war ein Teufel und der steht immer im Verein. Dann, wenn ich in dem anderen Verein schwimme, steht er da auf dem Startblock und der Hai steht bei den Wasserfreunden auf dem Startblock.
Und wenn du durch den See oder durchs Meer schwimmst, gibt es da auch dann irgendwas, was du dann dabei hast?
Nö.
Oder im Boot vielleicht?
Na, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob ich da irgendwas dabei habe. Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich habe ich da nichts dabei.
Nee, die Hai und Ente drücken von zu Hause die Daumen.
Ganz genau.
Genau.
Ist ja auch eine gute Möglichkeit.
Ja, klar.
Mensch, es war total spannend. Also wirklich, ich bin wirklich fasziniert, weil ich mir bestimmte Gedanken überhaupt auch noch nie gemacht habe und es toll finde, jetzt auch mal gehört zu haben, halt wie das ist und wie begeistert man davon sein kann.
Ja.
Großartig.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch auch.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Martina.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ute.
Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.